Kodifiziert, der Prof-Talk an der Uni Passau.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres Podcasts Kodifiziert, der Prof-Talk an der Uni Passau. Mein Name ist Tim, ich studiere im zweiten Semester Kommunikation in der digitalen Gesellschaft. Und heute geht es um das Thema Klimawandel und Klimawandelkommunikation in den Medien. Und zwar passiert das Ganze aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht. Und ich mache das heute nicht alleine, denn ich habe heute die Frau Professor Dr. Schmidt-Petri hier bei uns im Studio, die spezialisiert ist auf dieses Thema. Und bevor ich gleich mal mit der ersten Interviewfrage starte, würde ich sie einfach nochmal kurz vorstellen, damit auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause wissen, wer eigentlich heute hier im Interview Rede und Antwort stehen wird. Frau Schmidt-Petri, Sie sind seit August 2017 Inhaberin des Lehrstuhls für Wissenschaftskommunikation an der Universität Passau. Seit Februar 2020 sind Sie Mitglied des Direktoriums des Bayerischen Forschungsinstituts für digitale Transformation. Seit Januar 2021 sind Sie Mitglied des Sachverständigenrates Bioökonomie Bayern. Und seit Juni letzten Jahres sind Sie Leiterin der Forschungsgruppe Wissenschaftskommunikation am Fraunhofer Cluster of Excellence Integrated Energy Systems.
Ja, vielen Dank. Es ist schön, hier zu sein und auch von meiner Seite natürlich herzlich willkommen.
Ihre Forschungsschwerpunkte sind ja offensichtlich die Wissenschaftskommunikation online und offline, sowohl die politische Kommunikation online und offline, sprich wie das Zusammenspiel von Medien und politischen Akteuren funktioniert. Außerdem interessieren Sie sich für digitale Öffentlichkeiten und für Online-Hyperlink-Netzwerke.
Ja, das ist richtig.
Okay. Super, dann würde ich sagen, starten wir auch schon mit dem Interview. Und ich würde Sie erstmal direkt fragen, Thema Klimawandel, Energiewende, wie sind Sie denn darauf gekommen? Also hat es für Sie einen persönlichen Bezug oder ist es einfach der aktuellen Dringlichkeit, der aktuellen Lage geschuldet, dass Sie sich aus wissenschaftlicher Sicht dafür interessieren?
Ja, also es sind vor allem zwei Gründe eigentlich, warum ich mich mit dem Thema beschäftige. Zum einen ist es natürlich wirklich ein gesellschaftlich hochrelevantes und ja auch jetzt schon über längere Zeit ein sehr aktuelles Thema, für das wir gesamtgesellschaftlich Lösungen finden müssen und wo, glaube ich, die Kommunikationswissenschaft auch ganz viele sehr wichtige Beiträge liefern kann. Und zum anderen ist es aber auch ein Thema, was aus wissenschaftlicher Sicht sehr interessant ist, weil man sehr viele kommunikationswissenschaftliche Phänomene oder auch Ansätze und Theorien dort an diesem Thema sehr gut beispielhaft untersuchen kann. Und das sind eigentlich die zwei Hauptgründe. Und dazu kam, dass ich in meiner Postdoc-Zeit in Bern eben in einem Projekt gearbeitet habe, wo ich dann das Glück hatte, sozusagen, dass Klimawandelkommunikation dort auch im Fokus stand.
Wollen Sie uns vielleicht kurz einen von diesen kommunikationswissenschaftlichen Ansätzen erklären, einfach, dass wir so ein konkretes Gespür dafür bekommen?
Ja, zum Beispiel kann man da ja sehr gut untersuchen, welche Gruppen in gesellschaftlichen Diskursen Einfluss erhalten oder auch Macht erhalten und welche Gruppen sich dann vielleicht auch am Ende mit ihren Positionen und Meinungen durchsetzen. Und das ist natürlich gerade beim Klimawandelthema hochrelevant, weil es da ja auch immer ein bisschen drum geht, wie hoch ist der Anteil eigentlich an skeptischen Stimmen oder wie präsent sind die, was machen die eigentlich online und wie vernetzen sie sich oder wie können sie eben dort auch Macht erlangen, also diskursive Macht über die öffentliche Meinung beispielsweise. Und da denke ich, ist der Klimawandel ein sehr gutes Beispiel, wo man dann auch Ergebnisse generieren kann, die sich auf andere ähnliche Debatten durchaus auch übertragen lassen können.
Okay, sehr interessant. Ich würde jetzt gerne mal auf ein etwas aktuelleres Thema zu sprechen kommen, was 2022, glaube ich, das Thema ist. Und zwar ist hier die Rede vom Russland-Ukraine-Konflikt. Also der Krieg berührt uns alle jeden Tag. Und in Zusammenhang mit der Energiewende und mit der Klimakommunikation bekommt es natürlich nochmal eine ganz andere Perspektive. Also ich glaube, für viele Menschen ist der Klimawandel oder eben das Thema Energiewende gerade jetzt besonders greifbar oder besonders erlebbar im eigenen Erleben, im eigenen Alltag. Egal, ob das jetzt die steigenden Nebenkosten sind oder die Lebensmittelpreise, die im Supermarkt immer teurer werden oder wenn zum Beispiel in der Politik ein schnellerer Wechsel von Gas auf Wind- und Solarkraft und Energie besprochen wird oder wenn hier und da auch wieder Atomkraft mit im Gespräch ist. Also welche Veränderungen können Sie in Bezug zur Energiewende-Kommunikation seit Kriegsbeginn oder vielleicht etwas davor beobachten?
Also ich glaube, zum einen hat das Thema Klimaschutz oder auch Energiesparen, Energieverbrauch natürlich jetzt absolut an Brisanz und Aktualität gewonnen und hat dadurch natürlich auch sehr an Aufmerksamkeit gewonnen. Es wird sehr breit diskutiert, in der Politik diskutiert, in den Medien diskutiert. Das ist insofern jetzt erstmal in dem Sinne positiv, auch wenn der Kontext natürlich überhaupt nicht positiv ist, aber dass dem Thema einfach Aufmerksamkeit gewidmet wird und die Debatte da jetzt natürlich nochmal an Fahrt aufgenommen hat. Aber darüber hinaus, denke ich, muss man auch sehen, dass wir jetzt ein Stück weit, meines Erachtens zumindest, auch eine Instrumentalisierung der Debatte beobachten können. Und zwar gerade auch vor allem von konservativer Seite oder von konservativen Parteien, die das ja ein Stück weit jetzt so darstellen, dass es jetzt nur noch so eine Schwarz-Weiß-Lösung gibt. Eben, ja, wir müssen jetzt, weil es eben nicht anders geht, zum Beispiel die Atomkraft verlängern oder auch Kohlekraft verlängern. Und es gäbe keine andere Alternative, um Versorgungssicherheit sicherzustellen und auch zu gewährleisten. Und ich denke, da liegt ein großes Problem drin, dass die Debatte dann auch gerade eben von konservativer Seite ein Stück weit instrumentalisiert wird, um eben bestimmte politische Ziele zu verfolgen oder auch eine bestimmte Wählerschaft oder Klientel zu bedienen. Und da denke ich, wäre es schön, und das sehe ich im Moment noch nicht so in dem Maße, wie es vielleicht wünschenswert wäre, wenn es eben flankiert werden würde, beispielsweise auch von grüner Seite, mit einem eher einer Diskussion, wie man erneuerbare Energieträger jetzt auch langfristig beispielsweise nutzbar machen kann. Natürlich geht es nicht so schnell, das braucht sehr viel mehr Zeit. Das geht jetzt nicht mal eben bis zum Winter. Aber natürlich könnte man überlegen, wie man langfristig eben jetzt auch beispielsweise den Ausbau erneuerbarer Energieträger noch pushen könnte oder mit einem Programm flankieren könnte, um den Ausbau eben voranzutreiben.
Also Sie haben jetzt gerade gesagt, das Thema wird instrumentalisiert. Wenn Sie jetzt mal die politische Agenda noch etwas in den Fokus rücken, wie hat sich die Agenda der Medien verändert seit Kriegsbeginn in Bezug auf Energiewende und Klimakommunikation?
Also da lassen sich, glaube ich, zwei Phänomene beobachten. Zum einen steht wirklich die Versorgungssicherheit ganz extrem im Fokus, was natürlich auch erklärbar ist und nachvollziehbar ist, weil uns das alle natürlich sehr direkt betrifft. Das Problem dabei ist eben meines Erachtens so ein bisschen, dass dadurch häufig die erneuerbaren Energieträger so ein bisschen diskreditiert werden, auch im Diskurs diskreditiert werden, weil eben dann argumentiert wird, dass diese die Versorgungssicherheit nicht gewährleisten könnten oder die dadurch nicht sichergestellt wäre. Und ich denke, das ist jetzt aus Sicht der Energiewendekommunikation natürlich ein Problem, wenn sich diese Meinung durchsetzt oder festsetzt. Und zum Zweiten sehe ich schon, dass jetzt auch davon, also von der Energiewende weg, so ein bisschen das ganze Thema Klimawandel und Klimaschutz durchaus sehr hohe Aufmerksamkeit erfährt, auch in der medialen Debatte, weil neben dem Konflikt sehen wir ja im Moment auch noch eben sehr große Hitzewellen, Dürreperioden, Wasserknappheit, vor allem in den südlichen europäischen Ländern. Und ich denke, da sehen wir jetzt schon sehr deutlich, und das wird auch in der medialen Diskussion deutlich, dass der Klimawandel eben kein abstraktes Problem ist, was mit unserem Alltag nichts zu tun hat, sondern wirklich direkt vor unseren Haustüren eigentlich stattfindet und uns ganz direkt auch betrifft. Und ich denke, das kann natürlich schon auch nochmal einen Handlungsimpuls setzen, sich eben auch für mehr Klimaschutz einzusetzen oder vielleicht auch den eigenen Lebensstil mal zu überdenken, weil das Problem dadurch natürlich sehr, sehr viel greifbarer und sehr, sehr viel näher wird zum Alltag, den jeder von uns hat.
Das ist auf alle Fälle ein richtiger und auch wichtiger Punkt, dass das Thema einfach greifbarer wird. Also ich kann mir vorstellen, dass es für viele Menschen sehr abstrakt ist, wenn dann irgendwie vom Ozonloch und von CO2 die Rede ist. Und wenn es dann aber mal wirklich so heiß vor der eigenen Haustür ist, dann kann ich mir vorstellen, dass dann viele sagen, okay, dieses Klimawandelthema, das sollte ich mir mal etwas genauer anschauen. Ich würde jetzt kurz auf eine Studie der TU Ilmenau zu sprechen kommen. Und zwar ist es eine repräsentative Umfrage gewesen. Und die hat ergeben, dass 58% der Befragten, also gehen wir mal davon aus, 58%, fast 60% aller Deutschen, eine Beschleunigung der Energiewende fordern. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt denn beschleunigen? Und wie wird das kommuniziert?
Ich glaube, da sprechen Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, weil die Frage ist wirklich, was heißt denn eigentlich beschleunigen? Und ich würde, da denke ich, sieht man auch so ein bisschen einen methodischen Kritikpunkt in der Befragung oder in der konkreten Formulierung dieser Frage, weil das mit Sicherheit den Befragten auch nicht klar war, was das denn eigentlich jetzt konkret heißt. Und natürlich klingt auf einer abstrakten Ebene Beschleunigen erstmal gut und da ist man ja sicher auch irgendwie dafür und das sehen wir auch überhaupt in Deutschland, dass dass die generelle Unterstützung der Energiewende ist extrem hoch und auch sehr gut ausgeprägt, was ja auf alle Fälle schön ist und begrüßenswert ist. Aber wenn es dann eben an die konkrete Umsetzung geht oder an die Unterstützung ganz konkreter politischer Maßnahmen oder ganz konkret, dass zum Beispiel ein Windrad auf dem Acker neben meinem Haus gebaut wird, dann sieht es mit der Unterstützung schon wieder ganz anders aus. Und da zeigen sich dann natürlich sehr viele Konflikte oder auch Verteilungskonflikte, gerade auf dieser lokalen Ebene. Und ich denke, das ist eben was, was jetzt diese Frage hier gar nicht abbildet. Dann eben, ja, wie sieht es denn aus, wenn Beschleunigung jetzt beispielsweise heißt, dass neben meinem Haus ein Windpark errichtet werden soll? Dann könnte dieses Ergebnis natürlich auch schon wieder ganz anders aussehen.
Wenn wir jetzt mal den Fokus auf andere Länder legen oder einfach mal schauen, wie machen das andere Länder? Das haben Sie nämlich gemacht in einer Studie, die heißt, Achtung, ich lese den Titel vor, How Institutional Factors Shape Legislative Discourses on Climate Change, a Comparative Framing Perspective. Da haben Sie vier Länder miteinander verglichen, und zwar die USA, Deutschland, Großbritannien und die Schweiz. Und zwar im Vergleich zu, wie Klimadebatten geführt werden. Jetzt die Einstiegsfrage dazu: Warum genau diese vier Länder und warum überhaupt vier Länder und nicht zum Beispiel zwei?
Also erstmal ist wichtig zu betonen, dass es sich um den politischen Diskurs handelt. Also wir haben uns die politische Diskussion in Plenardebatten beispielsweise angeschaut und nicht die mediale Debatte. Und wir haben diese vier Länder ausgewählt, weil sie eben über unterschiedliche politische Systeme verfügen und sich da unterscheiden. Deutschland und die Schweiz bilden eben eher das Konsensprinzip ab, sodass viele Stimmen in den legislativen Prozess eingebunden werden und auch in Entscheidungsfindung eingebunden werden, während UK und USA ja eher auf dem Mehrheitsprinzip beruhen und dadurch auch sehr viel polarisierte politische Systeme haben. Dazu kommt noch die Unterscheidung in der Diskussion über den Klimawandel. In Deutschland beispielsweise ist ja die Meinung sehr verbreitet natürlich, dass es den Klimawandel gibt, und Umweltschutz ist auch generell eigentlich ein sehr wichtiges Thema. In den USA sieht es schon ein bisschen anders aus. Die Schweiz wiederum ist Deutschland da sehr ähnlich. In UK hatten wir zumindest zu dem Zeitpunkt den interessanten Fall, dass die Politik eigentlich relativ innovativ war, was klimaschützende Maßnahmen anging, aber in der Bevölkerung es doch relativ viele skeptische Stimmen gab. Und ebenso aus diesen beiden Komponenten, eben wie ist das politische System und wie ist auch so ein bisschen die Debatte in der Öffentlichkeit oder die Meinung in der Öffentlichkeit, das hat dann letztendlich unsere Länderauswahl begründet, sodass wir uns eben genau diese vier Länder angeschaut haben.
Und fällt Ihnen spontan ein Land ein, wo Sie sagen, die handeln das etwas besser mit der Kommunikation Energiewende, Klimawandel, vor allem auch jetzt auf den Kriegskontext bezogen?
Also ich finde tatsächlich, dass Deutschland, also das jetzt generell auf die Energiewende oder Umweltkommunikation bezogen, auch ein bisschen weg jetzt von diesem konkreten Fall, gar nicht so schlecht macht, weil die Umweltbewegung da über die letzten Jahrzehnte eigentlich schon sehr große Erfolge erzielt hat, eben dass dieses Thema sehr präsent ist und dass sehr viel darüber diskutiert wird und dass jetzt erstmal die generelle Unterstützung in Deutschland da auch sehr ausgeprägt ist. Natürlich gibt es immer was zu verbessern und natürlich könnte es mehr klimaschützende Maßnahmen geben. Aber gerade wenn man es jetzt mit anderen Ländern vergleicht, ist, glaube ich, Deutschland da schon sehr, sehr weit. Und man muss natürlich auch immer so ein bisschen das Umfeld oder den Kontext bedenken. Also beispielsweise in kleineren Ländern, die auch nicht so dicht besiedelt sind oder mit weniger Industrie, ist es natürlich generell auch der Kontext schon mal ein anderer oder vielleicht auch ein bisschen einfacher, dann das Klima zu schützen, als in einem Land, was hochindustrialisiert ist und sehr dicht besiedelt ist noch dazu. Und USA ist sowieso ein Sonderfall, würde ich sagen.
Okay. Ich würde jetzt gerne mal auf ein Thema zu sprechen kommen, das heißt Vergesellschaftung der Wissenschaft. Und da würde ich gerne einsteigen mit einem Zitat von Peter Weingart, das war ein Soziologe. Und ich lese das Zitat jetzt vor. Es wird im wissenschaftlichen Diskurs, beschleunigt durch die Digitalisierung, immer wieder von der Vergesellschaftung der Wissenschaft und der Verwissenschaftlichung der Gesellschaft gesprochen. Sie haben diesen Gedanken auch in Ihre Forschung mit aufgenommen. Und zwar war das eine Studie zur Krisenkommunikation in der Wissenschaft. Und Sie weisen in Ihrer Studie darauf hin, dass Wissenschaft und universitäre Forschung ihre privilegierte Monopolstellung hinsichtlich der Erzeugung von gesichertem Wissen verlieren. Was meinen Sie denn damit?
Ja, also das Wissen in der Wissenschaft wird ja nach bestimmten Regeln und Gütekriterien gewonnen. Also die wichtigsten wären da ja Reliabilität, Validität und Objektivität oder auch sowas wie intersubjektive Nachvollziehbarkeit oder Transparenz.
Da vielleicht kurz der Einschub für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was heißt denn Objektivität, Validität und Reliabilität?
Ja, also mit Validität bezeichnet man die Gültigkeit der Ergebnisse und Reliabilität bezeichnet eher die Zuverlässigkeit der Messung, also beispielsweise bei einer Befragung, ob man da mit den Fragen auch wirklich das misst, was man messen möchte und auch wiederholt dann in der Lage ist, das Gleiche zu messen. Und Objektivität bezieht sich im wissenschaftlichen Kontext vor allem darauf, dass die Ergebnisse, wir nennen das immer intersubjektiv nachvollziehbar sind, also dass man alles transparent macht und offenlegt, Entscheidungen, die man getroffen hat, beispielsweise in methodischer Hinsicht, sodass sie für andere nachvollziehbar werden, auch replizierbar werden und eben auch kritisierbar werden. Und diese Gütekriterien sollen ja idealerweise die Qualität sozusagen des generierten Wissens sicherstellen. Und dazu kommen ja auch noch weitere Qualitätsmechanismen, beispielsweise, dass man eben in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift jetzt nicht einfach so irgendwelche Ergebnisse veröffentlichen kann, sondern auch die noch einen Qualitätssicherungsprozess durchlaufen und dann anschließend ja auch wieder in der Community diskutiert werden und besprochen werden und es idealerweise Replikationsstudien gibt, die dann so natürlich zu einer Kumulation von Wissen beitragen, was nach ganz bestimmten Regeln und nach einer ganz bestimmten Systematik gewonnen wird. Oder eben vielleicht auch Dinge, die dann überholt sind oder die vielleicht auch falsch waren, dann widerlegt werden, dadurch, dass eben immer wieder weiter natürlich Studien durchgeführt werden. Und insofern kann das Wissen, was in der Wissenschaft generiert wird, als zumindest nach diesen Regeln oder nach dieser Systematik als gesichert gelten. Während wenn ich jetzt eben nur behaupte, sozusagen, ein Experte oder eine Expertin auf einem bestimmten Gebiet zu sein oder da mein Laienwissen einbringe, das kann natürlich auf Erfahrung beruhen, da kann man auch viel Erfahrung haben, aber es folgt eben nicht diesem gleichen Regelwerk und dieser Systematik und auch nicht dieser kumulativen Evidenz, die wir in der Wissenschaft eben verfolgen oder haben.
Wenn wir jetzt nochmal kurz den Punkt aufgreifen, den Sie gerade angesprochen haben, also ich als Laie verbreite jetzt meine Meinung, das ist ja allgemein in der Gesellschaft zu beobachten, dass der Anspruch der Partizipation bei Diskussionen öffentlicher Art, egal ob es jetzt im Fernsehen ist, deutlich gestiegen ist. Also das ist ja zum gewissen Maße auch der Digitalisierung, ich will nicht sagen geschuldet, aber ermöglicht worden, dass man sozusagen nicht mehr ein reiner Konsument der Medien ist, sondern eher zu einer Art Prosumer geworden ist, also der Fachbegriff, dass man produziert und gleichzeitig konsumiert. Das heißt, das Publikum ist einfach viel stärker beteiligt. Da fällt uns der Begriff Citizen Science ein. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist diese Citizen Science, also dass irgendwie jeder seine Meinung kundtun kann und darf, ist das sinnvoll in der Klimakommunikation? Und bevor Sie antworten, vielleicht noch kurz die Frage vorangestellt, was ist denn Citizen Science überhaupt? Also wenn Sie das vielleicht kurz in ein, zwei Sätzen definieren könnten.
Also erstmal grundsätzlich, diese digitalen Kommunikationsmöglichkeiten schaffen jetzt natürlich da auch eine Möglichkeit, dass sich ganz viele an öffentlichen Debatten beteiligen. Das ist natürlich auch was sehr, sehr Positives, weil es sehr einfach auch ist, sich zu beteiligen. Jetzt bezogen auf die Wissenschaft meint Citizen Science eben auch gerade diese Beteiligung von Laien am wissenschaftlichen Erkenntnisprozess. Und es kann sich auf ganz unterschiedliche Stadien dieser Erkenntnisgewinnung beziehen. Also sei es jetzt wirklich von vorne angefangen sozusagen bei der Generierung von Forschungsfragen oder auch bei der Ableitung von Hypothesen bis hin eben zu Datensammlung oder auch eben Datenauswertung. Und dass in diese Prozesse eben Laien einbezogen werden in irgendeiner Form, das bezeichnet eigentlich dieser übergeordnete Begriff Citizen Science, also die Möglichkeit zur Partizipation. Und ich denke, das kann man auch so ein bisschen abstrakter von der Klimawissenschaft weg beurteilen. Also grundsätzlich ist natürlich diese Öffnung der Wissenschaft zu begrüßen, also im Vergleich jetzt zu noch vor ganz vielen Jahren, wo man vielleicht eher sagte, man hat so den Gelehrten im Elfenbeinturm, der da vor sich hin forscht. Ich denke, das ist sicher mit vielen Problemen verbunden und eventuell auch mit der Gefahr der gesellschaftlichen Abkopplung, also dass da ein größerer Dialog stattfindet mit allen möglichen gesellschaftlichen Gruppen und auch eine Öffnung und eine Möglichkeit der Partizipation oder Diskussion, das ist natürlich auf alle Fälle begrüßenswert. Trotz allem, glaube ich, ist es nicht unbedingt sinnvoll und es hängt natürlich dann auch sehr zum Beispiel von der Komplexität der Fragestellung ab, jetzt Bürgerinnen und Bürger oder Laien an allen Elementen des wissenschaftlichen Prozesses zu beteiligen, weil man natürlich für viele Dinge, die man in der Wissenschaft macht, eine Ausbildung braucht, Expertenwissen braucht, eben natürlich auch wissen muss, wie diese Prozesse funktionieren. Und dann geht es nicht so einfach. Ich meine, ich kann mich jetzt beispielsweise auch nicht in eine Bäckerei stellen und sagen, ich bin jetzt ab morgen Bäckerin und backe hier Brötchen. Das funktioniert genauso wenig. Aber natürlich, wie gesagt, halte ich es für essentiell wichtig, in die Debatte zu treten, in die Diskussion zu treten, in den Dialog zu treten. Und das kann man ja an unterschiedlichen Stellen tun. Also man kann das sehr früh tun, um eben zum Beispiel mögliche Probleme zu identifizieren, die man dann wissenschaftlich erforscht. Man kann das natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt tun, indem man Ergebnisse wieder in die Gesellschaft trägt oder auch eben mit bestimmten Gruppen, die das vielleicht interessieren könnte oder die betroffen sind von den Ergebnissen, dann über diese Ergebnisse wieder in Dialog tritt und diskutiert.
Also Sie sagen, es gibt sozusagen eine Unterscheidung zwischen Experten, zwischen Wissenschaftlern und zwischen Laien, die sich vielleicht auch intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, vielleicht jetzt nicht aus korrekter wissenschaftlicher Sicht, aber die zum Beispiel auch persönliche Erfahrungswerte haben. Und man kann es so grob unterscheiden.
Genau, also wie gesagt, das ist ja bei jedem Beruf so. Und natürlich können auch Laien da sehr, sehr wichtige Beiträge liefern, keine Frage. Aber ich glaube, die Durchführung der wissenschaftlichen Studien, dafür, ja, wie gesagt, braucht man einfach wie bei jedem Beruf eine bestimmte Ausbildung. Und das funktioniert ja bei anderen Berufen dann natürlich genauso wenig, dass die von Laien jetzt komplett übernommen würden.
Das ist auch eine schöne Überleitung gewesen zu unserer nächsten Frage. Und zwar wollte ich noch mal kurz auf diese 4-Länder-Studie zu sprechen kommen, und zwar insbesondere die USA und Großbritannien als Länder. Und zwar haben Sie in dieser Studie auch herausgefunden, dass in der dortigen Debattenkultur einzelnen Akteuren mehr Einfluss beigemessen wird, als jetzt beispielsweise bei Konsensdemokratien wie hier bei uns in Deutschland oder in der Schweiz. Also hier ist nochmal die Rede von diesen Experten oder eben auch von Eliten, was irgendwie hochrangige Politiker oder irgendwelche Menschen aus der Wirtschaft sind. Ist das sinnvoll, innerhalb der Klimakommunikation nicht Eliten auszuschließen, also sozusagen die Laien aus der Diskussion auszuschließen, diesen Partizipationsanspruch bewusst etwas runterzufahren, dass die Diskussion praktisch nur von Eliten, Wissenschaftlern geführt wird?
Mhm. Also ich glaube, das ist eine Diskussion, die in der Kommunikationswissenschaft schon sehr lange geführt wird, nämlich im Bereich der Öffentlichkeitstheorie. Also was ist eigentlich das normativ Wünschenswerte, wie wir uns gesellschaftliche Debatten wünschen? Also wer sollte idealerweise an solchen Debatten beteiligt sein, welche Gruppen und wer nicht? Und da gibt es grundsätzlich verschiedene Vorstellungen. Die eine Vorstellung ist eben, dass möglichst alle Gruppen, auch die Zivilgesellschaft, gleichermaßen beteiligt sein sollten. Und die andere Vorstellung, das ist das liberale Öffentlichkeitsmodell, sieht eben eher vor, dass gewählte Vertreterinnen und Vertreter, die ja auch eine demokratische Legitimation haben, wie Politikerinnen und Politiker, dass die dort hauptsächlich vertreten sein sollten, beispielsweise. Und insofern, glaube ich, spiegelt das jetzt was wieder, was immer wieder und viel diskutiert wird. Und ich glaube aber, es ist auch ein ganz wichtiger Punkt insofern, dass wenn man jetzt von Elitenakteuren spricht, ist ja so ein bisschen die Frage, wen meint man damit eigentlich? Und wenn man jetzt beispielsweise politische Akteure damit meint, dann glaube ich, ist es nicht so negativ zu bewerten, eben vor dem Hintergrund dessen, was ich eben gesagt habe, dass sie ja eine demokratische Legitimation haben und gewählt wurden und ihre Aufgabe ja gerade ist, Interessen zu aggregieren oder auch unterschiedliche Meinungen zu aggregieren und in aggregierter Form wieder in die Politik zu tragen und in Debatten zu tragen. Und wenn sie da ihre Funktion sozusagen richtig erfüllen und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass es vielleicht grundsätzlich funktioniert, dann müssten damit ja auch die Meinungen, die sich in der Gesellschaft finden lassen, auch in der Debatte wiederfinden lassen. Insofern, glaube ich, muss man das ein bisschen differenzieren und sieht es auf den ersten Blick vielleicht auch negativer aus, als es jetzt, wenn man mal drüber nachdenkt, dann am Ende eigentlich ist.
Da vielleicht noch angeschlossen die Frage, weil Sie das ja gerade mit Repräsentativität eines Politikers innerhalb einer Demokratie angesprochen haben. Was glauben Sie denn, was mit der öffentlichen Meinung der Menschen eines Landes passiert, wenn die öffentliche Diskussion elitenzentriert ist und nicht zum Beispiel auch institutionelle Akteure mit aufnimmt?
Mhm. Wobei ich jetzt nochmal kurz nachfragen würde, wie würden Sie jetzt Elitenakteure und institutionelle Akteure unterscheiden?
Da wäre jetzt zum Beispiel der Gedanke bei Politikern oder zum Beispiel bei Vorsitzenden von Forschungsinstituten oder von Organisationen.
Mhm. Mhm. Also wir kennen ja dieses Phänomen oder diese Hypothese aus der Kommunikationswissenschaft, die Indexing-Hypothese, die genau eben besagt, und darauf spielen Sie, glaube ich, so ein bisschen an, dass die Medien in der Regel nur die Meinungen und Ansichten widerspiegeln, die sich auch in der Politik wiederfinden. Das heißt, wenn man dort eben beispielsweise einen Dissens hat oder sehr vielfältige Meinungen, dann finden die über die politischen Akteure auch Eingang in die mediale Berichterstattung. Wenn in der Politik eher ein Konsens vorherrscht, dann findet eben oder wird in der Regel oder häufig zumindest auch nur dieser Konsens in der medialen Berichterstattung wiedergespiegelt und eventuell widersprechende Meinungen finden dann eben nicht so leicht Eingang in die Berichterstattung. Und natürlich hat es schon auch was mit Status zu tun, dass eben Personen mit politischer Macht auch für die Medien immer interessanter sind als jetzt beispielsweise zivilgesellschaftliche Akteure. Und wenn wir jetzt nochmal zu der Frage kommen, was macht das denn mit dem Diskurs, ist es natürlich schon so, dass wenn jetzt eben beispielsweise in der Politik die Meinungen nicht so vielfältig vertreten sind oder vielfältige Standpunkte vertreten sind, dass dann auch der mediale Diskurs vielleicht nicht ganz so vielfältig ist. Und da wäre es dann im Zweifel schon, aber das hängt natürlich auch so ein bisschen vom Thema ab, die journalistische Aufgabe eben dafür Vielfalt zu sorgen und dann vielleicht doch noch andere Stimmen einzubeziehen. Wie gesagt, das wäre mir jetzt noch wichtig anzuschließen, würde ich den Klimawandel da allerdings ausnehmen, wenn es jetzt um die Skeptiker geht, weil das ja einfach ein Thema ist und ich glaube, deswegen ist es wirklich sehr wichtig, um welches Thema wir da oder über welches Thema wir da sprechen, weil beim Klimawandel gibt es ja zumindest diesen wissenschaftlichen Grundkonsens, dass er stattfindet und schwerwiegende Folgen hat und da skeptische Stimmen in der medialen Berichterstattung zuzulassen, halte ich jetzt nicht für ein Qualitätsmerkmal, ganz im Gegenteil, weil es eben diesem wissenschaftlichen Konsens widerspricht. Wenn es jetzt eher um werteorientierte Debatten geht oder werteorientierte Themen, da ist es natürlich extrem wichtig, verschiedene Meinungen dann auch in der medialen Debatte zu repräsentieren.
Sie haben ja jetzt gerade von Journalisten und Meinungen gesprochen. Das ist ein sehr interessantes Thema. Da haben Sie uns tatsächlich auch schon die eine Frage vorweggenommen. Die schiebe ich einfach mal kurz ein. Wie nehmen Sie denn die Entwicklung des Journalismus rund um den Klimawandel allgemein wahr? Also bevor Sie antworten, schiebe ich vielleicht noch kurz eine Studie von Ihnen ein, die Sie 2015 durchgeführt haben. Da haben Sie herausgefunden, dass fast ein Drittel der Artikel in der US-Presse dem Klimawandel gegenteilige Stimmen enthalten. Also jetzt nicht kritisch oder leugnend, sondern tatsächlich gegenteilig. Und da haben Sie auch ein Zitat von Brüggemann und Engesser zitiert. Das lese ich jetzt kurz vor. Journalisten sind mittlerweile dazu übergegangen, gewissermaßen durch eine ideologische Voreingenommenheit die Leugnung des Klimawandels zu fördern, anstatt sich an einer ausgewogenen Berichterstattung zu orientieren. Also die Balance, von der man immer spricht, diese ausgewogene Berichterstattung. Und in dieser Studie unterteilen sie ja auch mehrere Arten der Skeptics, also der Skeptiker. Und zwar gibt es da einmal die Trans-Skeptics, also Menschen, die den Klimawandel komplett als Phänomen an sich leugnen. Dann gibt es die Attribution-Skeptics, also die den Klimawandel an sich akzeptieren, aber eben den menschlichen Beitrag dazu leugnen. Dann gibt es noch die Impact-Skeptics, die sagen, dass die Auswirkungen des Klimawandels nicht real sind und dementsprechend auch kein Handeln auf menschlicher Seite notwendig sind. Sie haben aber interessanterweise auch herausgefunden, dass die konservative Presse den Skeptizismus nicht verstärkt, aber sie bringt mehr Argumente, die Impact-Skepticism enthalten. Und jetzt ist eben die Frage, welche Veränderungen können Sie beschreiben, wenn es denn eine gibt, in Bezug auf Journalismus und die Entwicklung oder die Berichterstattung über den Klimawandel?
Also Veränderungen, die wir gesehen haben, bezogen sich auf das, was Sie eben als False Balance oder auch Vielfalt oder Objektivität bezeichnet haben. Und zwar gibt es ja diese Norm der Objektivität natürlich im Journalismus und eben die Idee, möglichst alle Meinungen, die es zu einem Thema gibt, dann auch in der journalistischen Berichterstattung zu Wort kommen zu lassen und abzubilden. Das ist ja auch grundsätzlich natürlich richtig, weil wir ja immer an Vielfalt orientiert sind. Aber wie vorher schon gesagt, gibt es eben Themen wie den Klimawandel, bei dem es wirklich einen übergreifenden wissenschaftlichen Konsens gibt und irgendwie, glaube ich, 99% der befragten Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diese drei Grundannahmen, dass es den Klimawandel gibt, dass der Mensch darauf einen Einfluss hat und dass er schwere negative Folgen hat, auch unterstützen. Und da jetzt in der Berichterstattung skeptische Meinungen gleichwertig gegenüberzustellen, diesem wissenschaftlichen Konsens, würde ja ein völlig falsches Bild erzeugen. Also dann würde das ja den Eindruck erzeugen, als wäre irgendwie die Hälfte der Klimawissenschaft sozusagen dafür und die Hälfte dagegen. Und es spiegelt ja nicht die Verteilung in der Klimawissenschaft wieder. Insofern ist da, glaube ich, ein anderer journalistischer Umgang damit gefragt. Und wir haben eben gesehen, dass früher wurde aufgrund, glaube ich, schon dieser Balance-Norm oder dieser Objektivitätsnorm skeptischen Stimmen eigentlich ein zu hohes Gewicht gegeben. Und das hat sich über die Zeit so ein bisschen gebessert, würde ich jetzt mal sagen, dass auch die Berichterstattung eher diesem wissenschaftlichen Konsens entspricht. Aber trotzdem kommen natürlich noch skeptische Stimmen zu Wort. Und da hat sich zum einen die Art des Skeptizismus verändert, dass es jetzt zumindest in Deutschland eben eigentlich nicht mehr geht, zu sagen, der Klimawandel findet nicht statt, die Zeiten sind irgendwie vorbei. Aber Skeptizismus wird dann auf andere Art und Weise geäußert, eben beispielsweise, dass politische Maßnahmen abgelehnt werden, die das Klima schützen sollen. Das ist dann natürlich auch eine Form von Skeptizismus oder eben doch behauptet wird, ja, es läge noch nicht genug Evidenz vor, man bräuchte erst noch mehr Evidenz, um dann politische Maßnahmen durchführen zu können. Und das hat sich so ein bisschen verschoben, die Debatte dahin, dass es eben jetzt mehr von diesem Skeptizismus gibt. Und ich glaube, davon unterscheiden muss man so ein bisschen, ja, was sind denn jetzt Erklärungen dafür, dass es skeptische Argumente überhaupt in die Berichterstattung schaffen. Und da ist schon ein Ergebnis, was immer wieder auftaucht oder was wir immer wieder finden, sowohl in Deutschland als auch in den USA beispielsweise, dass skeptische Stimmen eben vor allem von konservativer Seite promoted werden oder sichtbar gemacht werden oder unterstützt werden vielleicht auch. Und das sehen wir auch in Deutschland, dass eben vor allem konservative Medien, also wenn es noch skeptische Stimmen gibt, die sind nicht sehr häufig, aber wenn es sie gibt, dann vor allem von konservativen Medien und dann auch tatsächlich von einzelnen Journalisten, die das anscheinend relativ bewusst doch noch verbreiten. Und in den USA sieht man das natürlich sehr viel deutlicher, dass eben vor allem konservative Stimmen, und leider ist das ein sehr prominentes Beispiel, auch Trump dafür, vor allem konservative Stimmen diesen Skeptizismus verbreiten.
Also würden Sie sagen, dass dieses False Balance Prinzip oder beziehungsweise das Prinzip der Diversität, also möglichst große Meinungsvielfalt abzubilden, in diesem speziellen Fall des Klimawandels jetzt gar nicht mal so vorteilhaft ist im Sinne von die Menschen zu einen, sondern eher eine polarisierende Wirkung hat?
Ja, also vor allem, also jetzt ganz knapp formuliert würde ich sagen, es ist schlicht falsch, beiden Positionen gleichermaßen Aufmerksamkeit zu geben, weil es eben nicht die Verteilung in der Wissenschaft oder den wissenschaftlichen Konsens widerspiegelt. Und wenn natürlich skeptische Positionen da über Maße sozusagen Aufmerksamkeit erhalten, dann erzeugt das natürlich den Eindruck, dass es zum einen eine Position ist, die in der Wissenschaft so auch noch vorherrscht, was nicht stimmt de facto. Und es erzeugt natürlich auch den Eindruck, dass es so eine Art Konflikt in diesen Punkten in der Wissenschaft gibt, was auch nicht stimmt tatsächlich. Also wie gesagt, natürlich gibt es noch viele Punkte, die ungeklärt sind oder über die dann vielleicht noch gestritten wird. Aber was eben diese Grundannahmen angeht, da ist wirklich ein sehr breiter wissenschaftlicher Konsens. Und da finde ich, ist es natürlich auch essentiell wichtig, da nach außen hin oder vor allem dann auch in der massenmedialen Berichterstattung, da kein falsches Bild zu erzeugen.
Wenn wir jetzt von Skeptikern reden oder von unreflektierten Meinungen, dann sind wir auch sehr schnell bei Verschwörungstheorien und auch bei Shitstorms. Und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt seine Meinung kundtut, von wegen den Klimawandel gibt es nicht und es ist alles erfunden, dass da schon sehr heftige Kritik zu erwarten ist. Ist das auch andersrum möglich? Oder mal konkret gefragt, sind Sie schon mal Opfer eines Shitstorms geworden?
Also erstmal andersrum ist es auf alle Fälle möglich. Und da gibt es leider sehr, sehr viele Beispiele von Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftlern, die da wirklich ins Kreuzfeuer der öffentlichen, also gar nicht der öffentlichen Kritik, sondern eher der Kritik von Skeptikern oder organisierten skeptischen Organisationen geworden sind. Vor allem auch wieder in den USA, die da also sehr angegangen wurden, weil es natürlich auch eine sehr verbreitete Strategie ist, gerade auch unter skeptischen Thinktanks oder NGOs, diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gezielt auch sehr persönlich anzugreifen, um ihre Glaubwürdigkeit sozusagen zu diskreditieren und auch ihnen die wissenschaftliche Reputation abzusprechen oder die letztendlich zu beschädigen, um so dann zu verursachen, dass sozusagen ihre Ergebnisse nicht mehr ernst genommen werden. Also da gibt es leider sehr viele Beispiele. Mir konkret ist es jetzt so noch nicht passiert. Ich glaube, in Deutschland ist da die Lage auch ein bisschen anders. Was uns aber mal tatsächlich passiert ist, ist, dass wir in einer Studie, in der wir Skeptiker untersucht haben und deren Kommunikation online, hatten wir im Anhang quasi offengelegt, wen wir als skeptische Organisationen kodiert hatten in unserem Sample. Und es waren vor allem, das waren jetzt keine Einzelpersonen, es war auch alles irgendwie öffentlich einsehbar. Also wir haben da keine Geheimnisse verraten, aber wir haben eben offengelegt, wen wir da unserer Ansicht nach bestimmten Kriterien als skeptisch identifiziert haben. Und nach dieser Veröffentlichung in einem wissenschaftlichen Journal habe ich dann vergleichsweise böse E-Mails bekommen, ja, was uns denn quasi einfallen würde, sie hier als Skeptiker zu bezeichnen. Sie seien doch gar nicht skeptisch und es sei ihnen wichtig, das zu betonen und so weiter. Das ließ sich dann relativ schnell beilegen, hat dann auch nicht zu weiteren Konsequenzen geführt, aber das war so ein bisschen der Ansatz dessen. Also insofern, es war kein wirklicher Shitstorm, aber da hat durchaus das für ein Echo gesorgt zumindest.
Es hat das Potenzial gehabt, ein Shitstorm zu werden. Wie würden Sie denn sagen, sollte man umgehen, wenn man Opfer eines Shitstorms geworden ist, vor allem als Wissenschaftlerin oder als Wissenschaftler?
Ja, also ich glaube tatsächlich, da sind wir wieder bei den digitalen Kommunikationsmöglichkeiten, die sehr viele Chancen, aber natürlich auch Risiken bieten. Ist es natürlich zum einen sehr, sehr schön, dass viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da jetzt aktiv sind. Aber wenn man eben so öffentlich sichtbar wird und auch mit konkreten Ergebnissen dort sichtbar wird oder vielleicht auch mit konkreten Interpretationen oder Einschätzungen, macht man sich dort natürlich auch sehr viel angreifbarer. Und es ist ja natürlich auch vergleichsweise einfach, diese Person dann über Twitter oder ähnliche Kanäle eben kritisieren oder anzugreifen. Und so können sich dann auch relativ schnell natürlich solche Empörungskaskaden entwickeln. Und ich glaube wirklich, also wobei Klimawissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind da wahrscheinlich leider relativ geübt drin, aber normalerweise, denke ich, ist man als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin erstmal relativ überrascht, wenn man mit sowas konfrontiert ist, weil man es halt in der Form eigentlich nicht gewohnt ist. Also ich glaube, für Politikerinnen und Politiker ist das, also natürlich leider, das möchte natürlich niemand, das wünscht man auch niemandem, aber leider inzwischen relativ normal. Also die sind dann auch so ein bisschen geübter darin, damit umzugehen. Aber ich glaube, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind da nach wie vor relativ überrascht erstmal und dann natürlich auch so ein bisschen überfordert, wie man damit umgeht. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das nicht so einfach ist, weil man natürlich dann, also zum einen neigt man dann selbst häufig dazu, die Kritik zu überschätzen oder auch die Reichweite der Kritik zu überschätzen. Man hat immer das Gefühl, jetzt sind da irgendwie so ein riesiger Mob, der irgendwie gegen einen ist, auch wenn es vielleicht nur Einzelstimmen sind und die natürlich auch in sich heterogen sind. Also jetzt auch keine homogene Masse. Aber da neigt man, glaube ich, sehr dazu, das dann auch so ein bisschen zu überschätzen, weil sich es natürlich, also ja auch völlig nachvollziehbar, dann erstmal irgendwie sehr unangenehm und schlimm anfühlt. Insofern ist, glaube ich, wirklich das erste oder der erste Ratschlag tatsächlich erstmal Ruhe bewahren. Und vielleicht auch eben jetzt nicht, also man muss schon reagieren, glaube ich. Es geht auch in der Online-Welt nicht mehr zu sagen, ich reagiere jetzt nicht und sitze das aus, das wird nicht funktionieren. Aber trotzdem erstmal Ruhe zu bewahren und nicht jetzt irgendwie Hals über Kopf emotional da irgendwas dann dagegen zu posten sozusagen, weil das Ganze sicher weiter anheizt, sondern dann zu überlegen, was man tun kann und sich dann beispielsweise auch institutionelle Hilfe zu suchen. Also sei es jetzt bei der Forschungsorganisation oder bei der Universität oder vielleicht auch tatsächlich bei Kolleginnen und Kollegen, weil man natürlich dann, wenn man zum Beispiel so eine Institution im Hintergrund hat oder auch eine Organisation, dann natürlich auch ganz anders auftreten kann und dann zumindest versuchen kann, sachlich diesen Argumenten zu begegnen. Also im Zweifel wird man es natürlich nicht ganz schaffen. Aber dann kann man zumindest versuchen, denen so ein bisschen sachlich zu begegnen. Und klar, ab einem gewissen Diskussionspunkt macht es auch sicher keinen Sinn mehr zu reagieren, weil man dann, wir kennen das alle, also don't feed the troll sozusagen, dann natürlich auch das eher noch anheizt, statt das jetzt irgendwie zu befrieden.
Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, wie Einzelpersonen auf andere Einzelpersonen reagieren. Wenn wir das jetzt mal auf die Medien beziehen, wie sollten Medien Ihrer Meinung nach mit Klimawandelskeptikern umgehen? Also wie viel Raum sollte denen gegeben werden? Wir haben das ja gerade schon angesprochen mit dem False Balance Prinzip, dass das beim Klimawandel eigentlich nicht angemessen ist und nicht funktioniert. Ja, also wie sollten Medien damit umgehen?
Die Antwort, würde ich sagen, ist relativ kurz und knapp, denen möglichst wenig Raum oder gar keinen Raum zu geben. Weil alles, was ihnen Raum gibt, führt dazu, dass sie überproportional wichtig werden und man sich ja anfängt, mit ihren Thesen auseinanderzusetzen. Also da würde ich immer sagen, diesen Positionen, also wenn es jetzt wirklich um so extremen Skeptizismus geht, möglichst keinen oder gar keinen Raum einzuräumen.
Okay. Ich würde sagen, das war die perfekte Antwort zum Ende unseres Interviews hin. Frau Schmidt-Petri, vielen, vielen Dank Ihnen bisher. Sie haben echt sehr tolle Antworten gegeben. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause haben auch Spaß gehabt und einiges mitgenommen, was sie vorher noch nicht wussten. Ich würde jetzt als kleines Outro Ihnen nochmal 5 Entweder-Oder-Fragen stellen zum Thema Passau, weil wir ja hier in Passau sind, und zum Berufsbild der Professorin. Für Sie die Spielregel, einfach frei heraus antworten, es gibt kein richtig oder falsch. Und ich würde sagen, wir starten gleich. Gut. 8 Uhr Vorlesung oder 18 Uhr Vorlesung?
Auf alle Fälle 18 Uhr.
Inn- oder Donaupromenade?
Innpromenade.
Duld oder Christkindlmarkt?
Christkindlmarkt.
Innenstadt oder Hackelberg?
Schwierig, ich habe zu beiden nicht wirklich Bezug. Eher Hackelberg.
Und die letzte Frage, Instagram oder Twitter?
Beides zu Beobachtungszwecken.
Ja, das war eine super Antwort. Ja, dann danke ich Ihnen ganz herzlich für das Interview, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, auch vielen Dank von mir für das interessante Gespräch.
Auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Wir hoffen, ihr habt was Neues gelernt, habt einfach einen besseren Einblick bekommen, vielleicht eine andere Perspektive auf manche Themen erlangt. Und alle Quellen findet ihr in der Description-Box von unserem Podcast. Natürlich könnt ihr auch gerne mal auf der Website der Uni Passau vorbeischauen oder euch auch die Website für den Master speziell anschauen und natürlich uns auch auf Spotify folgen. Ansonsten war es das jetzt von mir. Nächste Woche geht spannend weiter mit Professor Dr. Knieper, den wir dann hier im Studio haben. Und zwar werden wir ihn befragen zu den Themen Satire, Karikaturen, Memes und Cancel Culture. Also es geht spannend weiter. Ich bin schon ziemlich aufgeregt und gespannt. Ich danke fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.